Jetzt kommt eine kurze Werbung.
Mit Innovation zum Erfolg. Die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite.
Von topaktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten.
Deine Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol.
Ende der Werbung.
Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Ja, hier sind wir wieder. Wie alle zwei Wochen holen wir auch heute wieder eine Persönlichkeit hier vor unser Mikrofon, um mit ihr über ihre Lebenserfahrungen und über ihre Arbeit zu sprechen. Wenn ihr Rückmeldungen, Anregungen habt zu unserem Podcast, dann teilt uns diese gerne mit. Auch wenn ihr Werbung machen möchtet in unserem Podcast. Am besten geht das per E-Mail an redaktion@sbb.it. Die anderen Möglichkeiten schreiben wir euch in die Folgenbeschreibung. Bevor wir jetzt die heutige Folge beginnen, muss sich manche von euch vielleicht enttäuschen, wer sich gedacht hat, wenn diese Folge schon am unsinnigen Donnerstag online geht, dann wird vielleicht ein lustiges Thema besprochen werden. Nein, wir haben heute ein besonders tiefsinniges Thema an diesem unsinnigen Donnerstag gewählt. Ein sehr ernstes Thema. Aber hört selbst, was unser Gast euch zu erzählen hat. Der Gast bei meiner heutigen Podcast-Folge ist die Nadja Kofler. Nadja, die werden wahrscheinlich nicht ganz viele kennen, die was sind's daheim zu lösen. Deswegen an die ganz besonders die klassische Frage, die ich jetzt mal habe, wenn ich so eine Podcast-Folge anfange. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Hast du außer dem, was du normalerweise tust, auch noch einen Bezug zur Landwirtschaft?
Ich bin die Nadja Kofler, ich komme aus Meran, bin 35 Jahre alt und ja, was ich so mache, viele Sachen. Ich bin vierfach Mami und deswegen ist es mal vorausgesetzt, dass es nie langweilig wird. Nebenher tue ich eben auch arbeiten. Ich bin Trauerbegleiterin für Kinder, für Jugendliche und ich begleite Erwachsene. Und ja, dazu bin ich voll ausgelastet und
Du hast gesagt, Trauerbegleiterin, wie wird man denn so etwas?
Ich würde sagen, mich hat das Leben zum hingeführt. Ich bin nach der Oberschule, nach der Matura, ein halbes Jahr lang in Kenia gewesen und habe zusammen in einer Missionsstation mitgelebt und mitgearbeitet. Und mich hat einfach das Missionsleben total fasziniert. Ich habe da von Geburt bis Tod einfach alles mitgekriegt. Und ich würde schon sagen, dass mir die Zeit geprägt hat und bin dann zurückgekommen und habe einfach das Gefühl gehabt, ich möchte da ja ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das einfach so läuft mit der Mission. Und ich habe dann Religionspädagogik studiert in Bozen und in Rom, teils auch ein bisschen in Brixen. Und ja, mich interessiert der Mensch, mich fasziniert das und wie es einfach im Leben so geht. Ist halt Leben und Tod, was zusammengehört und früher oder später in unser aller Leben eintrifft.
Wie viele gibt es denn von eigentlich in Südtirol, also Trauerbegleiter?
Also es gibt schon einige Trauerbegleiter. Manche arbeiten ja freiberuflich, machen das wirklich hauptberuflich. Andere wiederum machen das unentgeltlich, einfach als sehen das als soziales Angebot. Und wir im Besonderen sind jetzt eine Gruppe von drei Trauerbegleiterinnen, die uns gefunden haben. Es ist spannend, weil wir sind aus verschiedenen Landesteilen und sehen uns einfach als Netzwerk, um wirklich flächendeckend Trauerbegleitung anbieten zu können.
Weil es auch etwas ist, was gebraucht wird.
Absolut. Es ist etwas, was vielleicht noch nicht jeder kennt, aber es geht einfach darum, wir sind ausgebildete Begleiter, die in Situationen dazukommen dürfen oder ja sollen, wo einfach schwierige Situationen in der Familie sein, wo jetzt vielleicht ein Familienpapi plötzlich verstorben ist oder auch durch eine Krankheit ein Kind verstirbt. Es ist schon meistens eine Situation, die sehr herausfordernd ist für alle Familienmitglieder. Und wir sind einfach dazu da, um die Unterstützung annehmen, zu begleiten und ihnen einfach Hilfe anbieten, ja, dass sie das Gefühl haben oder wissen, es ist normal, wie sie sich fühlen, wie sie damit umgehen. oft einmal gibt es schon den einen oder anderen Tipp, wie einfach die Trauer besser verarbeitet werden kann. Mhm.
Trauer ist etwas, mit dem jeder Mensch auch anders umgeht. Das weiß, glaube ich, jeder von uns, was das einmal erlebt hat. Und das ist meistens auch ziemlich Privates. Also etwas, wo ich sage, das will ich jetzt für mich einen Weg finden, wie ich mit dem umgehe, und das geht niemand anders etwas um. Wo siehst du da eine Aufgabe?
Also wir als Trauerbegleiter sind dazu da, die Betroffenen da abzuholen, an dem Punkt, wo sie gerade in dem Moment sind, und begleiten sie auf ihrem Weg in ihrer Geschwindigkeit und auch in die Richtung, wo sie wollen, dass es hingeht. Also wir sind ja keine Psychologen, Psychotherapeuten, wir machen da jetzt keine Psychotherapie und sagen, das ist das Ziel und da will ich die hinführen oder da müssen wir hinkommen. Sondern es geht einfach darum, ich bin für dich da, ich schenke dir meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, mein Mitgefühl, und die begleite Schritt für Schritt und unterstütze dich halt. Es gibt jetzt nicht ein richtig und ein falsch, aber es gibt schon unterstützende Arten, einfach wie man dann in der Trauer besser durchkommt sozusagen.
Mhm. Und der Betroffene kann aber auch von sich aus sagen, du, danke dir, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr.
Absolut. Also der Betroffene sagt eben, wo es hingeht. Und ich meine, es soll dem Betroffenen helfen und gut tun. Mhm. Und deswegen richten wir uns einfach noch die Bedürfnisse von derjenigen, die uns beanspruchen. Mhm.
Du hast ja schon gesagt, es gibt keinen richtigen Weg, mit Trauer umzugehen. Wie siehst du das noch? Soll man, also ist jetzt ein Widerspruch eigentlich, die Frage, man kann ja irgendwie warten, bis die Zeit, man hast gesagt, und die Zeit heilt alle Wunden, oder sollte man eher eine Ablenkung suchen, oder ist das eben gerade das Individuelle?
Ja, die Zeit heilt alle Wunden ist ein viel benutzter Spruch. Ja. Es ist sicher so, dass mit der Zeit wird vieles leichter. Aber es ist absolut nicht der Fall, dass wenn man einfach abwartet oder sich ablenkt oder überhaupt die Situation nicht akzeptiert, dass nach die Trauer in 3, 5, 10, 20 Jahren weg ist, sondern man kann die Trauer vertagen, aber wenn man sie jetzt wirklich erarbeiten will, dann muss man durch die Trauer gehen. Also es ist nicht so, wenn ich sie in Kästchen tue und wegspüre, dass sie sich nachher verpufft, sondern die Trauer ist wirklich zu unzuschauen und zu bearbeiten. Dazu zu sagen ist aber auch, Trauer ist ja keine Krankheit. Und das heißt, es braucht ja auch keine Heilung von der Nichtkrankheit. Mhm. Trauer ist im Grunde die Lösung für die neue Situation. Und das ist einfach der schmerzhafte eben und lang andauernde Prozess, um die Situation zu realisieren, zu akzeptieren und dann auch aber wieder gestärkt ins Leben zurückzukommen und nach vorne blicken zu können. Und eben den langen, strengen Prozess begleiten wir gerne. Mhm.
Du hast es schon ein bisschen beschrieben, du bist ja Religionspädagogin, das heißt, du hast mit Religion zu tun, du hast mit Mission zu tun, hast du auch schon gesagt jetzt. Was darfst du sagen, welche Rolle spielt denn der Glaube bei der Verarbeitung von Trauer? Fällt das in die Leute, was gläubig sein, leichter, oder ist das einfach alle eine andere Art?
Also ich bin der Überzeugung, ich meine, Trauer ist ja, gehört zu den primär Gefühle des Menschen. Also Trauer kennt jeder Mensch, egal jetzt Kultur, Rasse, Sprache. Und dass auch das Gefühl der Trauer für alle individuell ist, aber trotzdem das Gefühl der Trauer ist gleich, egal was man für einen Glauben hat. Ich würde eher sagen, dass der Glaube manche Menschen wirklich stark unterstützen kann und da in der Trauer eine Stütze sein kann. Für andere wiederum wird es gerade bei einem Schicksalsschlag tabu, wo man sagt, wo sich Menschen auch vom Glauben ein bisschen abwenden. Mhm. Und für andere ist es wirklich eine ganz große Unterstützung. Mhm. Und mir geht es einfach darum, ich möchte jetzt da niemand in irgendeine Richtung hinführen, sondern einfach, wenn der Mensch gläubig ist, dann kann man zusammen auch im Glauben die Stütze natürlich nutzen und für sich haben. Und wenn jemand jetzt wirklich da mit dem Glaube gar nichts mehr anfangen kann oder vorher auch schon nicht, dann wäre ich sicher nicht jetzt da
in Missionierung.
Ganz genau,
Nein, ist ja ganz klar. Nähern wir uns vielleicht ein bisschen in dem, wegen dem du heute hauptsächlich da bist.
Ja, freue mich.
Es geht ja um ein Angebot für Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche vor allem.
Genau.
Das Netzwerk, von dem du vorher geredet hast, miteinander mit dem Bäuerlichen Notstandsfonds, da jetzt auf die Füße gestellt hast. Kannst du das kurz beschreiben und vielleicht auch sagen, ob Kinder und Jugendliche, also eine Zielgruppe in dem Punkt jetzt, anders trauern als Erwachsene?
Also dann steige ich erst auf die Frage ein.
Ja.
Kinder und Jugendliche, genau, die trauern anders wie Erwachsene. Und es ist, ja, man kann es vergleichen mit Kinder und Jugendliche, trauern sprunghaft. Das ist wie, wenn sie in eine Pfütze springen, in die Pfütze der Trauer, und trauern kurze Zeit und dann hupfen sie aber wieder raus. Das heißt, der Kind kann einmal traurig sein und dann dreht sich um und sagt, jetzt will ich Fußball spielen. Oder so, jetzt reicht's und jetzt bin ich wieder voll, ja, in der Aktivität drin oder so. Also Kinder, die springen von Trauer zu Nicht-Trauer. Das ist einfach so, das ist eigentlich auch ein Schutzmechanismus der Kinder, weil sie die ganze schwere Trauer in einem Stück auch nicht aushalten könnten. Und das ist einfach der Art, wie Kinder mit denen umgehen. Das ist ganz normal. Aber dadurch, dass das eben anders ist wie bei uns Erwachsenen, wenn sich einer nicht damit befasst, dann wirkt es oft befremdlich, weil ein Erwachsener erwartet sich manchmal auch, dass die Kinder gleich trauern, wie wir selber halt. Und Erwachsene trauern eher so wie, so natürlich, die tauchen ein in die Trauer und sein da drinnen in dem Waden von einem Fluss. Also das ist, ein Erwachsener trauert viel, viel länger und viel mehr an einem Stück. Wir können nicht sagen, okay, und jetzt gehen wir zwei Stunden wieder vergessen und sein glücklich. Aber Kinder sind total im Moment und die springen halt. Und deswegen ist es auch so super, wenn man das weiß und dann auch darauf eingehen kann. Und wir sind eben die drei Trauerbegleiterinnen, die mit dem Bäuerlichen Notstandsfonds ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt haben. Und wir sind super dankbar für die Unterstützung, weil allein war es einfach auch nicht möglich, das zu realisieren. Wir bieten allem wieder einen Tag für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen an. Das heißt, viermal im Jahr findet es statt, jedes Mal irgendwo anders. Und das ist von 10 bis 17 Uhr. Und da ist einfach ein bunter Tag, der gestaltet wird, wo die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen altersgemäß auch aufgeteilt werden, dass eben jeder auf seine Art ja, gut betreut ist. Und wir haben einfach, wie ich schon gesagt habe, ein buntes Angebot, einmal in die Trauer einzutauchen, aber dann auch wieder mit Spaß und Spiel und in der Natur den Tag gemeinsam zu verbringen, wir den zusammen Mittagessen. Und ja, es bietet einfach Betroffene die Möglichkeit, in der Gruppe mal zu sein. Dass auch ein Kind merkt, ich bin nicht jetzt das einzige Kind, wo jetzt vielleicht ein Elternteil verstorben ist, sondern es gibt auch andere, dass die sich ja kennenlernen und dass da einfach so kleine, feine Gruppen entstehen. Und eben, das ist viermal im Jahr, ein Tag. Man kann da einmal kommen und wenn es noch toll ist, dann kann man gerne alle viermal kommen und teilnehmen. Also das ist ganz freigestellt. Und wir sind froh, dass wir heuer schon das zweite Jahr das Angebot machen können. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es wirklich ganz, ganz wertvoll ist und tolle Tage sein, wo die eigentlich alle Beteiligten nachher sehr erfüllt auch wieder heimgehen und noch länger von den Tag zehren können.
Also, du hast gesagt, es ist das zweite Jahr, das heißt, letztes Jahr war das auch. Wie habt ihr das da erlebt? Bist du da sagen wir so, der Unrang relativ groß gewesen oder ist das zögerlich gegangen?
Also, ich würde es so formulieren, dass wir jedes Mal mutige Menschen gehabt haben, die sich getraut haben, sich bei uns zu melden und teilzunehmen, weil es braucht viel Kraft und eben Mut, wie ich gesagt habe, ja, sich bei uns zu melden und einfach den Schritt zu wagen, einmal eben, wenn sie vielleicht uns noch nicht kennen, einfach da hinzukommen. Neue Leute, neue Umgebung. Aber wir haben allem spannende, tolle Gruppen gehabt.
Ja. Und da durchgemischte Gruppen, also mit
absolut.
Kindern, aber auch mit Jugendlichen, sagen wir so jetzt.
Ja, wir haben gerade beim letzten Treffen haben wir wirklich, ja, die große Gruppe war die Jugendgruppe. Wir haben, ich glaube, 7, 8 Jugendliche gehabt und das war einfach mega toll.
Ist das eigentlich bei den Jugendlichen auch wieder anders als bei den Kindern? Weil du gesagt hast, die Kinder machen hast du das Bild gebracht mit der Pfütze, wo man innen springt und wieder
genau,
raus.
Ja.
Jugendliche, sagen wir es mal so, sind ja allgemein oft mal in einer schwierigen Lebenssituation.
Genau, Jugendliche halt haben viele Herausforderungen, ja, eh schon zu meistern. Ja. Und gerade wenn dann nur so ein Schicksalsschlag dazukommt, dann kann es halt oft einfach auch viel sein, was sie schultern. Und sie trauern anders wie Kinder, weil Kinder sind einfach wirklich im Hier und Jetzt und kennen oft die Tragweite, was auch vielleicht der Todesfall mit sich bringt, nur nicht in der Ganzheit realisieren. Also die Kinder, selbst kann einfach das Gehirn auch noch nicht verstehen, sozusagen. Jugendliche hingegen realisieren eben schon die Tragweite und sind dann oft auch sehr vernünftig und übernehmen oft auch eine Rolle vom Elternteil, das nicht mehr da ist. Die übernehmen oft viel Verantwortung auch für die Geschwister. Nur dazu ist aber oft so, dass sie einfach in Austausch vielleicht dann nicht in der Familie suchen, sondern sich zusammen eher ein bisschen zurückziehen und dann vielleicht mehr mit Freunden oder außerhalb der Familie vielleicht eine Bezugsperson suchen und sich austauschen, weil sie einfach so, ja, ein bisschen zusammen in Rückzug gehen und irgendwo anders in und.
Seien da die Jugendlichen, die was jetzt dabei waren, letztes Jahr, du hast ja vorher gesagt, es ist einmal eine Bezugsperson auch eingeladen. Ich kann mir jetzt einfach, so wie du gesagt hast, wenn die Jugendlichen sich in der Familie oft ein bisschen zurückziehen, kämen die Jugendlichen noch allein zu dem Termin oder
kennen die? Also es war gemischt, es ein Jugendlicher ohne Bezugspersonen kommen, aber bei den meisten sind eigentlich schon ein Elternteil mitkommen.
Selten die, also gäbe es ihnen noch in die Eltern irgendwie auch Tipps, hast du gesagt, gäbe es nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwelche Anregungen, wie die Eltern, oder sagst du es in die Eltern, wie man mit Kindern jetzt umgehen kann?
Ja, schon, weil es entwickeln sich ja immer wieder Gespräche oder Fragen, ein Austausch, wo du eine fragt, ja, du, wer kennt ihr denn dort denn? Oder das ist jetzt im Moment die Situation und die Herausforderung. Dann ist es schon so, dass man einfach drüber redet und schaut, was ist jetzt für die einzelnen Beteiligten, ja, vielleicht eine gute Lösung oder eine gute Art, damit umzugehen. Und dann ist ja so, wir sind zwar die Begleiter, die da sind, aber es findet ja ein Austausch unter die Erwachsenen statt. Und oft können die ja gute Anregungen geben.
Ja, nein, ist ganz klar. Du hast schon gesagt, 4 Termine sind hier, vorgesehen.
Ja.
Kannst du uns vielleicht auch verraten, wo denn und wenn die stattfinden?
Genau.
Ich tue natürlich noch alles auch in die Shownotes unten in bei der Podcast-Folge. Also, falls jetzt jemand nicht als Mieter schreibt, kann er es auch nachlesen.
Perfekt. Also, ja, wir freuen uns. Wir haben heuer auch wieder neue Orte, wo wir uns treffen, weil uns ist allem wichtig, nicht nur eben wer kommt, sondern auch, wo man sich trifft, dass wir einfach wirklich viel Natur haben, als wir rausgehen können. Und deswegen haben wir wirklich tolle Plätzchen. Wir treffen uns das erste Mal am 29. März 2025 beim Bichlerhof in Elvas bei Brixen. Und das ist ganz toll, das ist ein Reiterhof. Und da werden wir dann auch in Genuss kommen, mit den Pferden zu arbeiten. Ich bin auch Reittherapeutin. Und ja, wir werden die Pferde einladen, mit ins mitzumachen. Dann das zweite Treffen ist am 24. Mai. Dann ist es dann schon wärmer. Und dann treffen wir uns in der Werkstattschule in Aschbach bei Algund. Ist auch ein super tolles Platzl. Und freuen wir uns schon ganz fest. Das dritte Treffen ist dann am 20. September beim Edenhof in Bercha. Und das vierte Treffen haben wir dann am 15. November nochmal in der Werkstattschule in Aschbach bei Algund. Und so ist praktisch aufs Jahr verteilt 4-mal ein Tag.
Und ein bisschen Land verteilt. Weil,
ganz genau, ja, einfach auch territorial ein bisschen aufgeteilt, dass vielleicht jeder, der kommen möchte, auch einmal einen Termin und einen Ort findet, wo er gut hinkommt.
Was muss denn jetzt jemand tun, der da gerne mit hat? Du hast gesagt, er oder sie muss Mut haben, sich zu melden vor allem. Kann man sich da beim BNF ummelden oder meldet man sich direkt bei Einkommen? Wie läuft denn das ab?
Also man findet unsere Flyer, die werden landesweit ausgeteilt und sonst kann man auch gerne auf die Webseite schauen von der Gabriela Meier am Dinkhof oder Nadja Kofler oder eben beim Bäuerlichen Notstandsfonds findet man allem auch die Flyer im PDF-Format. Und das Unmelden ging noch ganz einfach. Es kann es ins Schreiben oder ins Unrufen und dann kann man schon telefonisch kurz ein bisschen plaudern und einen Kuhn melden. Also wie gesagt, das ist dann nicht die große Hürde. Was dabei ist, ist auch ein Erstgespräch. Das heißt, dass wir uns die Zeit nehmen, einmal hinzukommen zu denen, was sie teilnehmen möchten. Und dass wir ein Erstgespräch haben, dass wir ein bisschen ein Hintergrundwissen haben und uns dann bestmöglich für alle vorbereiten können und jeden gut abholen können und sozusagen auf alle eingehen.
Mhm. Wie groß sind denn die Gruppen, muss da noch dabei sein? Ganz unterschiedlich, oder?
Ganz unterschiedlich, ja. Genau, aber es sind jetzt keine 20 Leitgruppen, sondern ja zwischen 4 und 10 so ungefähr. Weil man sie ja dann altersgerecht auch aufteilen, dass jeder ein tolles Programm hat, was für ihn passt.
Mhm. Genau. Wir sind fast schon am Ende von unserem Gespräch. Wir sind auch zeitlich ganz gut drin. Wir haben es schon ein paar Mal geredet, man braucht Mut, damit man sich dann auch ummeldet. Und oft ist eben der erste Schritt auch der schwerste. Unmelden müssen sich aber schon die Leute selber, also die, was das in Anspruch nehmen wollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass mein Nachbar in der Situation ist, dann kann ich nicht einfach hergehen und den Nachbar unmelden. Also.
Nein, ich finde es eigentlich ein guter Weg, wenn du sie im Nachbar erzählst, wenn du sie ihm anbietest, wenn du auch sagst, okay, wir haben ein Gespräch gehabt, du findest, das war jetzt passend und das war vielleicht toll, einmal hinzugehen. So Unstupsen kommen natürlich gerne und oft ist es auch, geht es viel leichter, wenn es über einen persönlichen Kontakt dann die Betroffenen davon hören und dann vielleicht auch einen Mut finden, wirklich dann hinzukommen. Aber zur Beruhigung, es ist einfach, wenn der erste Schritt einmal gemacht ist, dann sind bis jetzt alle eigentlich zufrieden dann wieder heimgegangen.
Deshalb bin ich ganz überzeugt, ja. Nadja, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit und die danke dir und deine zwei Kolleginnen für das ganz, ganz tolle Projekt, das ihr da mit dem BNF miteinander auf die Füße gestellt habt. Wie gesagt, es ist ein mutiger Schritt, da mitzutun, aber dem mutigen Schritt, das soll sich auszugehen. Nadja, danke dir für deine Zeit und viel Erfolg, Enkdrei.
Danke auch.
Zum Abschluss noch einmal der Hinweis, wir stellen euch alle Informationen zum Projekt Lebendig Trauern in unsere Folgenbeschreibung. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und wie immer noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Die Titelgeschichte ist natürlich der großen Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes gewidmet, die am vergangenen Samstag im Bozner Walterhaus stattfand. Ihr erfahrt hier auch, wer die 3 Bergbauernpreisträger in diesem Jahr sind und an wen der Stiftungspreis der Stiftung Steinkeller verliehen wurde. Was wir sonst noch für euch haben, ist die Vision für die europäische Landwirtschaft, die der Agrarkommissar Hansen vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Und wir verraten euch auch, was unser Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann dazu sagt. Ein weiteres Thema ist die Kampagne des Hagelschutzkonsortiums, die in wenigen Tagen startet. Und wir haben ein umfangreiches Spezial zum Thema Apfelanbau für euch. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Lesen. Und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.